Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. In regelmäßigen Abständen veröffentliche ich hier Predigten und Vorträge. Ich hoffe, dass dich meine Beiträge ermutigen und auf gesunde Art und Weise herausfordern. Solltest du Rückfragen oder Anregungen haben, dann darfst du dich gerne jederzeit bei mir melden. Viel Freude bei dem nun folgenden Beitrag. Genau, darum freue ich mich, dass ihr da seid, aus der Gemeinde. Einen Gast haben wir auch, super. Ich begrüße euch auf YouTube, schön, dass ihr euch immer einklingt, schön, dass ihr so im Kontakt steht mit mir. Freue mich über alle, die über Podcasts dann nachher hören, das ist toll. Wir steigen ein in den Bibeltext, der sich ein bisschen unterscheidet von dem, was wir die letzten Wochen in dieser Predigtreihe gehört haben. Eigentlich ging es ja um die letzten Worte von Jesus vor seinem Tod. Aber als ich dann so weitergelesen habe, habe ich gemerkt, nach seiner Auferstehung hat Jesus auch noch coole Sachen gesagt. Und ich dachte, komm, bis zu den Herbstferien werde ich noch auch die letzten Worte von Jesus vor seiner Himmelfahrt uns kurz angucken, weil es mir einfach Spaß macht. Und wenn ihr mitlesen wollt, dürft ihr gerne ins Johannesevangelium schlagen, Kapitel 20 jetzt. Und wir lesen, erschreckt euch nicht, fast das ganze 20. Kapitel. Ja, ich habe versucht, es zu kürzen, so gut wie es geht, dass der Inhalt rüberkommt und wir nicht so viel lesen müssen. Ich habe es euch am Beamer mitgebracht, das ist der Text. Für all diejenigen, die jetzt auf YouTube zugucken, unser Beamer ist heute ausgestiegen, der Lichtstarke. Ja, darum habe ich hier so eine kleine Möhre, so ein Beamer-Ding mitgebracht, was eigentlich nur so für 2 Meter genug Lichtstärke hat. Darum ist das alles so ein bisschen schwach. Die, die nicht lesen können, können einfach die Bibel aufschlagen. Ist eh viel gäbiger. Wir lesen zusammen Johannes 20, Abvers 1. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena früh zum Grab. Danach gingen auch Petrus und Johannes hinaus zum Grab. Und Johannes lief voraus und kam zuerst zum Grab und er beugte sich hinein. Er ging aber nicht hinein. Spannend, wie detailreich das geschrieben ist, ne? Dann kommt Petrus und Petrus geht logischerweise hinein. Sonst wäre es ja nicht Petrus. Und er sieht die Tücher, also die Grabtücher, da liegen. Darauf ging auch der andere Jünger, damit ist der Johannes gemeint, hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und er sah und glaubte. Aber die beiden Jünger verstanden die Schrift noch nicht, dass er Jesus aus den Toten auferstehen würde. Dann oder darum gingen die Jünger wieder heim. Ja, ist ein bisschen verwirrend geschrieben. Das ist so, wirklich, man merkt, da schreibt ein Augenzeuge. Ja, die Kirchengeschichte geht ja davon aus, dass der Johannes selbst aufgeschrieben hat und dass er jetzt hier auch sagt, ich bin der sich eigentlich gar nicht getraut hat, reinzugehen. Und der Petrus ist halt der zuerst reingegangen ist. Worauf es mir hier jetzt ankommt, so als Einstieg, und das wird jetzt direkt sehr herausfordernd, ist die Frage, hier, ich habe euch das fett markiert in dem Text. Hier steht ja, und der Johannes, der glaubte. Seht ihr das? Ich hole gerade noch mal meinen Pointer. Dann kann ich euch das auch ein bisschen noch zeigen im Text. So, hier bin ich wieder. Seht ihr das? Ne? Und er sah und glaubte. Und meine Frage ist, was glaubte der eigentlich? Was glaubte denn der Johannes? Ja, also die oberflächliche Antwort von Leuten, die den Text nicht verstehen, die lautet, natürlich an die Auferstehung. Wenn man die Antwort gegeben hat, ist gut, dass ihr die nicht reingerufen habt, weil da müsste ich jetzt sagen, total falsch, weil der Text selber sagt, daran glaubten sie nicht. Ja, seht ihr, das ist direkt der nächste Satz. Aber sie verstanden oder glaubten, kann man so oder so übersetzen, der Schrift nicht, dass er auf den Toten auferstehen würde. Darum nochmal die Frage, woran glaubte denn der Johannes eigentlich? Und die Antwort ist, der Johannes glaubte dem Petrus, dass das Grab tatsächlich leer war. Nicht mehr und nicht weniger. Der Petrus hatte zuerst reingeguckt und man kann sich das ja richtig vorstellen. Ne? Er dachte, Scheibe, er ist weg. Und das glaubte der Johannes nicht, darum guckte er noch rein, sagte, Scheibe, du hast recht. Ja, das ist, weil er sagt selber, er gibt selber zu, der Johannes, an die Auferstehung haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht geglaubt. Der Glaube des Johannes ist ein Sinnbild. Ein Sinnbild für viele Christen, heute auch, die zwar glauben, dass Jesus gestorben ist, das hatten sie ja gesehen mit den eigenen Augen, aber die das mit der Auferstehung und der Kraft, die damit verbunden ist, noch nicht verstanden haben. Ja. Solche Christen glauben, Jesus ist für meine Sünden gestorben, die haben aber nicht verstanden, dass sie jetzt nach der Auferstehung auch in der Kraft der Auferstehung leben können. Ja. Und das Spannende ist jetzt, ist in dem Text auch das Hauptmerkmal von solchen Christen aufgeschrieben ist. Also Gläubige, die zwar an den Tod glauben und die irgendwie auch glauben, das Grab ist leer, aber die Auferstehung nicht verstanden haben, wie Petrus und Johannes. Wisst ihr, was das Hauptmerkmal von Christen ist, die vor allem den Tod von Jesus und das mit der Vergebung der Sünden im Blick haben? Das Hauptmerkmal ist das hier. Jetzt haltet euch fest, steht im Text. Ah nee, ich muss ja hier drücken. Das Hauptmerkmal ist, sie gingen wieder heim. Christen, die nicht verstanden haben, dass sie durch die Auferstehung von Jesus in der gleichen Power leben können, die gehen immer wieder nach Hause, ohne dass sich was verändert. Ja, die singen im Gottesdienst die tollsten Anbetungslieder über die Kraft von Gott und dann gehen sie heim und nichts ändert sich. Christen, die die Auferstehungskraft nicht verstanden haben, wie hier Petrus und Johannes, die hören Predigten über Zeichen und Wunder. Die hören Zeugnisse von Leuten, die sagen, hey, wir haben das und jenes erlebt. Und dann gehen sie heim, wie die beiden, und nichts ändert sich. Ja. Das ist ein Kennzeichen, das Hauptkennzeichen von Christen, die glauben, dass Jesus am Kreuz für sie gestorben ist. Aber nicht mehr. Und die Frage ist, was braucht's, damit sich die Haltung ändert? Was braucht's, damit Leute, die glauben an den Tod von Jesus, auch, ihr lest es, glauben, dass er wirklich von den Toten auferstanden ist und dass das was mit dir zu tun hat? Da hilft jetzt der nächste Abschnitt und der ist wirklich spannend. Das geht jetzt weiter. Wir lesen einfach weiter, die Verse 11 bis 18. Wir haben ja jetzt 1 bis 10 in der Kurzversion gelesen und jetzt lesen wir Johannes 20, 11 bis 18. Jetzt taucht nämlich eine zweite Person auf, die am Anfang schon erwähnt war. Das ist nämlich die Maria Magdalena. Ja, bei der läuft das alles ein bisschen anders als wie bei Johannes und Petrus. Lesen wir das doch mal. Maria aber stand draußen. Ja, wie eine gute Frau im Altertum, hat sie sich nicht dazwischen gedrängelt. Aber übernimmt jetzt die Hauptrolle. Ja, denn sie weinte, steht da, und plötzlich sieht sie zwei Engel. Ist irgendwie komisch, dass die Männer die nicht gesehen haben. Ne? Also die Frau sieht die beiden Engel. Ja, und die sprechen zur Frau, Frau, warum weinst du? Und sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen. Also Maria sieht auch erstmal nur die Tücher, das leere Grab, und hat keine Ahnung, was da passiert ist. Ja. Und im Endeffekt gibt sie ja die Antwort, sie denkt, man hat den Leichnam gestohlen. Das war auch, was Petrus und Johannes gedacht haben. Und als sie das gesagt hat, das mit dem Wegnehmen, da wandte sie sich um und plötzlich steht Jesus da. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie meinte aber, es sei der Gärtner. Und sie spricht zu dem Gärtner, also gefühlt den Gärtner, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, den Leichnam, so sag mir, wo hast du ihn hingelegt? Und dann sagt Jesus, Maria. Also aus dem Text wird klar, das hat er sicher öfter schon ein paar Mal gesagt. Die Kirchengeschichte sieht in Maria die Lieblingsjüngerin von Jesus. Ja, Maria. Und da wendet sie sich um, also im Text steht eigentlich, sie reist herum und spricht zu ihm: Meister. Und jetzt kommt ein herausfordernder Satz, den ich euch gleich erkläre. Jesus spricht zu ihr: Rühr mich nicht an, denn ich bin auch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh du aber zu meinen Brüdern. Da kommt Maria Magdalena und verkündigt den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen hat und dass er dies und jenes zu ihr gesprochen hat. Seht ihr den Unterschied zwischen dem Erleben von Johannes und Petrus und dem Erleben von Maria? Ja, was ist der Unterschied? Die Antwort ist ja klar, die Jünger, die Männer, hatten nur das leere Grab gesehen und die Maria hatte eine Begegnung mit dem Auferstandenen höchstpersönlich. Ja, Maria durfte Jesus sehen, Maria durfte Jesus hören, Maria durfte Jesus anfassen, sie durfte ihn sogar intensiv umarmen, so sehr, dass er sagen musste: Hey, lass mich langsam wieder los. Weil genau das steht da im Griechischen. Also eure deutschen Bibeln könnt ihr komplett vergessen mit der Übersetzung. Ich habe es wirklich hinlänglich geprüft. In den deutschen Bibeln steht eigentlich immer: Rühre mich nicht an. Aber eigentlich die Professoren, die ihr auch im Internet nachlesen könnt, die sagen alle, das ist damit nicht gemeint. Es ist nicht gemeint, dass er hier sagt: Fass mich nicht an, sondern vom Griechischen her ist hier gemeint: Bitte hör auf, mich weiterhin anzufassen oder hör auf, mich noch länger zu umarmen, weil ich muss irgendwann zurück zu meinem Vater. Und das macht natürlich vom Kontext auch wesentlich mehr Sinn, als das, was hier in der Schlachter und in vielen anderen Übersetzungen zu lesen ist. Ja? So viel zu dem Satz. Der Unterschied ist, Johannes und Petrus haben ein leeres Grab gesehen und weiter nichts. Sie gingen unverändert heim. Maria hatte eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn der Herren und das veränderte ihr Leben. Denn sie wurde von einer glaubenden Frau, sie glaubte auch an den Tod von Jesus, zu einer gesandten Frau. Ja. Menschen werden zu Gläubigen, wenn sie an den Tod von Jesus glauben. Aber Menschen werden zu kraftvollen Gesendeten, zu überzeugten, begeisterten Zeugen. Nicht, wenn sie glauben, dass Jesus am Kreuz für sie gestorben ist, sondern wenn sie eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus hatten und merken, das ist alles wirklich wahr. Ja. Petrus und Johannes gingen nach Hause, erzählten, ja, der Leichnam ist weg. Das ist eine coole Botschaft, ne? Es wird die anderen sicher vom Hocker gerissen haben. Es wird dazu geführt haben, dass sie gesagt haben: Oh nein, oh, jetzt haben die Pharisäer doch. Merkt ihr, das ist eine Negativspirale. Tod und Zweifel. Das ist das, was Petrus und Johannes zu berichten hatten. Was hatte Maria zu berichten? Ich habe Jesus gesehen. Ich habe Jesus am Hals gehangen. Er hat gesagt, er geht zurück zum Vater. Alles ist wahr, was er uns die letzten 3 Jahre erzählt hat. Die eine Botschaft ist voller Zweifel, Tod und Kraft und die andere kraftlos und die von Maria ist einfach nur: Mir ist völlig egal, ob ihr das glaubt. Ich habe es gesehen, gespürt und ich werde den Rest meines Lebens von dieser Erfahrung zehren. Und jeder, der mitmachen will, kann mitmachen. Wir kommen da gleich noch drauf. Ihr könnt es euch ja denken, es geht noch weiter. Wir lesen die nächsten Verse 19 bis 23. Ja. Weil Jesus wollte natürlich, dass seine Jünger, also die Männer auch, ihn sehen würden, um auch von Glaubenden zu Gesendeten zu werden. Aber ihr lieben Frauen, ja, die Kirche hat mit dem Patriarchat einen Riesenmist gemacht. Aber Jesus hat das genau umgedreht. Ja. Die Maria war die Erste, nicht die Jünger. Die Jünger kommen an zweiter Stelle. Ja. Also nur, dass ich es mal gesagt habe, auch für euch auf YouTube. Ja. Glaubt nicht der Kirche. Glaubt Jesus. Wir lesen weiter. Als es nun Abend geworden war, Jesus hat sich auch noch ein bisschen Zeit gelassen. Ja? Also vielleicht war er auch froh, im neuen Körper erst noch ein bisschen rumzukommen. Als es nun Abend geworden war und die Tür verschlossen war, wo sich die Jünger versammelt hatten aus Furcht vor den Juden. Und ihr merkt, das ist das, was die Botschaft von Petrus und Johannes gebracht hat. Türen abschließen und Kopf einziehen. Ja? Das ist die Botschaft vom leeren Grab, wenn man nicht weiß, was für eine Kraft dahinter steht. Also, die hatten Angst und plötzlich kommt Jesus in ihre Mitte und zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Und da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Ja, das Wort froh ist übrigens total minderwertig übersetzt. Ich habe es im Griechischen nachgeschaut. Das meint eigentlich Jubel und Begeisterung. Also es kann auch mit froh übersetzt werden, aber froh ist so, ja, ja, schön bist du da. Ja, aber Jubel und Begeisterung, das deckt sich eher mit dem, was auch Maria da erlebt hat, nämlich zack, dem Herrn um den Hals gefallen. Ja. Aber wir lesen weiter. Da sprach Jesus, gleich wie mich der Vater gesendet hat oder gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist, jetzt schon. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ja. Und das ist jetzt wieder so eine lebensverändernde Begegnung mit einem auferstandenen Gott. Ja. Und wie gesagt, die Jünger, die sind begeistert gewesen. Wahrscheinlich sind sie ihm auch um den Hals gefallen, wobei ich nicht sicher bin, ob Männer das in der Kultur gemacht haben. Aber ich wäre ihm um den Hals gefallen. Und hier werden aus den Jüngern, von Glaubenden werden hier Gesandte, ähnlich wie bei der Maria. Ja. Jetzt glaubten sie nicht nur, dass Jesus am Kreuz für ihre Sünden gestorben ist, jetzt glaubten sie auch, er ist wirklich auferstanden. Und es veränderte ihr Leben. Also die ganze Kirchengeschichte, die startet ja eigentlich hier, als sie den Auferstandenen sehen. Und hier seht ihr auch, was der Unterschied ist zwischen einem Glaubenden, der glaubt, Jesus ist gestorben, aber von Kraft nie viel gehört, und aus Gesandten, die glauben, dass sie Kraft haben und Auftrag. Ich habe euch das markiert hier. Ich habe euch das markiert im Text. Was ist das Merkmal von Menschen, die eine Begegnung haben mit dem Auferstandenen? Ja, das erste Merkmal ist, Menschen, die wirklich Jesus gesehen haben, die verstehen, ich habe exakt den gleichen Auftrag wie Jesus. Das Wort gleich wie, das meint exakt identisch derselbe. Ja? Ich habe euch das schon 100-mal gepredigt. Ihr könnt, dürft und sollt dieselben, exakt sogar vom Griechischen her, exakt dieselben Dinge tun, die Jesus getan hat. Das verstehen aber nicht Glaubende, das verstehen nur Gesandte. Ja? Dieselben Werke, dieselbe Liebe, dieselbe Kraft steht vom Griechischen hier drin. Gleich wie der Vater mich geschickt hat, so schicke ich jetzt euch. Ja, und das nächste ist das zweite, das habe ich euch markiert, das zweite, was Glaubende unterscheidet von Gesendeten ist, dass Gesendete wirklich verstanden haben, warum sie den Heiligen Geist bekommen haben. Jeder hat ja den Heiligen Geist. Aber hier sagt Jesus, empfangt ihn jetzt. Ja, und das ist viel mehr als die Versiegelung. Hier ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gemeint. Dies ist der Grund, wieso du den gleichen Auftrag tun kannst, das ist eben der Punkt 1, wie Jesus, weil du denselben Geist hast, denselben Motor, dieselbe Kraftquelle. Ja, und das Dritte ist, und da stockt sicher dem einen oder anderen der Atem, du hast dieselbe Autorität wie Jesus. Verstehst du aber nicht, wenn du nur Glaubender bist, sondern verstehst du nur, wenn du eine Begegnung hattest mit dem Auferstandenen und zum Gesandten wirst. Du kannst Sünden vergeben. Das wäre eine eigene Predigt jetzt wert, darüber zu reden, aber nimm es doch mal so an, wie Jesus das hier gesagt hat. Welchen du die Sünden vergibst, denen sind sie vergeben. Wem du die Sünden behältst, dem sind sie behalten. Du hast dieselbe Autorität. Und Ich habe probiert, das mal runterzubrechen auf einen Merksatz. Das ist ja immer gäbig. Ja, wo ist der Unterschied zwischen Leuten, die nur glauben, also an den Tod von Jesus, und die, die gesendet sind, die also eine Begegnung hatten mit dem Auferstandenen? Und das kann man in so einem Satz gut zusammenfassen. Ich habe das mal genannt, Glaubende glauben, was Jesus getan hat. Und das bringt sie in den Himmel. Ist so. Aber Gesendete glauben, was sie tun können. Und das ist ein Riesenunterschied. Glaubende glauben, was Jesus getan hat. Und die reden auch von dem, was Jesus getan hat und lesen über das, was Jesus getan hat und freuen sich daran, was Jesus getan hat. Aber sie tun selber relativ wenig. Und dann sagen sie, Jesus, tu du, rette du meine Nachbarn. Und ihr wisst genau, was Jesus dazu sagt. Er sagt, ich tu gar nüt mehr. Mein Job ist erledigt. Ich gehe zurück zum Himmel, setze mich zur Rechten des Vaters und warte darauf, dass mir eines Tages das Reich übergeben wird, was ihr vorbereitet habt. Was ihr vorbereitet habt. Glaubende verstehen das nur nicht. Die glauben, Jesus ist immer noch am Drücker und macht alles und schnallen einfach nicht, dass sie tun sollen und dass sie gesendet sind. Wir lesen noch ein bisschen weiter, weil die Geschichte bekommt noch eine Steigerung. Wenn es euch jetzt schon reicht, wäre jetzt die Möglichkeit, schon mal runterzugehen, einen Kaffee zu trinken, weil jetzt wird es noch mehr. Ja, es wird noch getoppt jetzt. Und wir werden uns auch noch um einen sehr umstrittenen Vers kümmern. Ihr bleibt noch alle gut, dann lesen wir weiter. Johannes 20, 24 bis 29. Wir haben jetzt schon 29 Verse gelesen. Super, ne? Also wir lesen weiter. Thomas aber war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Ja, hier ist schon der andere Glaube gemeint, der Glaube an die Auferstehung. Ja, der glaubte ja auch, dass Jesus gestorben war, aber Auferstehung glaubte er nicht, ne, ohne Begegnung. Nach 8 Tagen, Jesus ließ den Thomas ziemlich lange zappeln, ja, nach 8 Tagen erst waren die Jünger wieder zusammen. Da kommt Jesus wieder bei verschlossenen Türen und er spricht zu Thomas, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Ja, und dann durfte der Thomas auch alles anfassen und so. Und dann spricht Jesus zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja. Und hier ist jetzt das dritte Mal der Fall, wo der Johannes sagt, lebensverändernd wird der Glaube erst dann, wenn du eine Begegnung hast mit dem Auferstandenen. Ich wiederhole mich jetzt, aber es muss jetzt wirklich auch drin sein bei euch. Die haben alle an den Tod von Jesus geglaubt. Aber erst durch die Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus kam die Kraft dazu. Ja, ich habe euch hier den letzten Satz markiert, weil der wird so oft falsch verstanden. Ja, in meiner Übersetzung ist es jetzt hier so, dass Jesus sagt, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, und gerade dieser letzte Satz hier, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben, der wird gerade in konservativen Gemeinden sehr stark instrumentalisiert. In dem Sinne, als ob Jesus hier sagen würde, du brauchst nichts erleben mit Gott. Du brauchst keine übernatürlichen Erfahrungen machen. Du musst trotzdem glauben, obwohl du nichts erlebst. Und dann ist gut. Das sagt Jesus hier natürlich nicht. Ja, Jesus sagt hier nicht, Thomas, es ist falsch, dass du eine Begegnung mit mir gewünscht hast. Wenn das falsch gewesen wäre, hätte Jesus ja nicht erscheinen müssen. Ja, das, was Jesus hier sagen möchte, ist was ganz anderes. Und ich habe euch das mal ein bisschen umgeschrieben hier unten, den Satz. Achtet mal, wenn man das so übersetzt, versteht ihr es besser. Was Jesus hier sagt ist, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast und das ist auch okay. aber ich gehe jetzt ja bald weg in den Himmel. Ja? Und was ist mit denen, die mich dann nicht mehr sehen können? Ja? Auch die, die mich bald nicht mehr sehen, auch die können glauben und glücklich werden. Das ist das, was er hier sagt. Ja? Und die Frage ist natürlich jetzt, ich gehe mal auf die nächste Folie, was möchte Jesus damit ausdrücken? Und ich habe euch das hier in den Merksatz geschrieben. Ja, was möchte Jesus hier eigentlich sagen? Jesus möchte sagen, es ist nicht falsch, einen Wunsch zu haben, Jesus als Auferstandenen zu begegnen. Ja, das ist nicht falsch. Jesus sagt hier nur, dass wir, nachdem er zurückgegangen ist in den Himmel, ihn auf eine andere Art und Weise erleben müssen als Auferstandenen, als wie die Jünger das konnten, als wie Maria das konnten. Ist logisch, oder? Könnt ihr mir folgen? Ja, weil Jesus sagt ja, ich gehe zurück. Aber ohne Begegnung mit dem Auferstandenen wird sich dein Leben nie verändern. Wirst du nie weiterkommen, wirst du nie die Kraft der Auferstehung erleben. Und was Jesus hier dem Thomas sagt, ist, du bist quasi einer der Letzten, der mich noch leibhaftig sieht. Aber auch für die anderen gibt es noch eine Chance, glücklich zu werden. Und die Frage ist, wie? Und das ist eigentlich die Hauptaussage meiner Predigt heute. Was ist die Idee von Jesus? Wie sollen deine Nachbarn, wie soll die Schweiz, wie soll Thun, wie soll deine Familie eine Begegnung haben mit dem auferstandenen Jesus, wenn Jesus nicht mehr da ist? Ja. Und die Antwort finden wir, die haben wir auch schon gelesen, wenn wir nochmal einen Vers zurückspringen, also in den Abschnitt davor. Jesus sagt hier, gleich wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich euch. Empfangt Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Verstehst du, wie Jesus so sich das überlegt hat? Wie war so die Idee von Jesus? Wie sollen all die anderen Menschen glücklich werden? Wie sollen die glauben? Wie sollen die zu Gesendeten werden, die in der Auferstehungskraft leben, wo er nicht mehr da ist? Wie ist die Idee von Jesus? Die Antwort lautet, durch dich. Durch dich. Ich meine, ist ja leicht eigentlich. Jesus ist weg. Jetzt lebt er mit seinem Geist in dir. Die anderen haben nur eine Chance, den auferstandenen Jesus zu sehen. Und das funktioniert durch dich und durch mich. Du hast denselben Auftrag wie Jesus, steht da. Du hast denselben Heiligen Geist wie Jesus, steht da. Du hast dieselbe Autorität wie Jesus, steht da. Die Idee von Jesus besteht, die ungläubigen Menschen sollen durch dich eine übernatürliche Begegnung mit ihm haben. Das ist die Idee. Ja, nicht mehr Jesus berührt die Menschen, sondern du berührst die Menschen. Nicht mehr Jesus liebt die Menschen, du liebst die Menschen. Nicht mehr Jesus sagt ihnen, deine Sünden sind dir vergeben. Das machst jetzt ab sofort du. Ja, nicht mehr er heilt die Menschen, sondern du heilst die Menschen. Du darfst ab sofort Jesus sein für deine Nachbarn. So hätte die Predigt auch heißen können. Sei Jesus für die Welt. Ja. Das Problem ist, das kannst du nur tun, wenn du zu einem Gesendeten geworden bist. Solange du ein Glaubender bist, im Sinne von Johannes und Petrus, keine Chance. Wisst ihr noch, wo der Unterschied ist zwischen Glaubenden und Gesendeten? Ich zeige euch das nochmal, weil ich fand den Satz wirklich gut, den ich hier rausgedacht habe. Ja. Glaubende glauben, was Jesus getan hat, Gesendete glauben, was sie tun können. Je länger, je mehr habe ich den Eindruck, dass genau hier, in diesem Unterschied, den ich hier versucht habe aufzubauen, zwischen Glaubenden und Gesendeten, ich glaube, hier liegt das Hauptproblem in den Kirchen unserer Zeit. Ja. Weil unsere Kirchen sind voll mit Glaubenden. Wir glauben daran, Jesus ist am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Scheibe, ne? Wir aber predigen Christus, den Gestorbenen. Das sagen Glaubende. Aber Gesendete würden das ganz zitieren, der für uns auferstanden ist, der lebt, der uns angehaucht hat und erfüllt mit seinem Heiligen Geist und der jetzt möchte, dass wir in den gleichen Auftrag eintreten wie er. Unsere Kirchen bestehen aus ganz vielen Glaubenden, die sich freuen, dass sie eines Tages in den Himmel kommen, aber aus relativ wenig Gesendeten, die verstanden haben, dass sie jetzt Jesus sein sollen für ihre Nachbarn. Wie schaut es bei dir aus? Wie ist es bei dir? Bist du ein Glaubender oder bist du ein Gesendeter? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt vielleicht bei dir auf YouTube du gerade für dich die Frage beantwortest, ist rhetorisch gemeint, die Frage, also ruf mir das jetzt bloß nicht zu. Aber vielleicht gibt es jetzt Leute, die merken, Scheibe, laut der Definition bin ich ein Glaubender, aber eigentlich möchte ich ein Gesendeter werden. Und dann ist es wie eine Riesenchance jetzt wieder heute Morgen, wie eigentlich jede Predigt, die du hörst. Eine Riesenchance ist, ja. Eine Chance, das zu erkennen, alles beginnt eigentlich damit, dass du wie eine Erkenntnis hast und sagst, der Marlon hat irgendwie wie recht, ich glaube an Jesus, aber ich glaube nicht an mich. Ich glaube, was Jesus getan hat, aber ich check noch nicht, dass ich das Gleiche tun kann. Wenn du das so merkst, dann wäre jetzt die Möglichkeit zu sagen, Heiliger Geist, komm. Und wenn er nicht sofort kommt, dann könnte das daran liegen, dass du vielleicht noch ein bisschen verhärtetes Herz hast, weil du ganz lange in der falschen Spur gelaufen bist und vielleicht noch ein bisschen Aufarbeitung brauchst. Aber der Heilige Geist wird definitiv kommen. Immer mehr und mehr. Und es gibt Leute hier, die haben das so erlebt, dass sie von einer glaubenden Theologie hin zu einer gesendeten Theologie sich entwickeln. Und desto mehr du das machst, desto mehr du mit dem Heiligen Geist auf Erstehungskraft lebst, desto mehr kommt die Freude, die Begeisterung und die Gewissheit in dein Leben. Ja. Ich bete sonst auch gern nach dem Gottesdienst für dich. Ja. Jesus sagt es, leg die Hände auf und Paulus hat es ja auch so gemacht. Ich kann gerne um Erfüllung mit der Kraft beten für dich. Unsere Welt, damit komme ich zum Schluss, die braucht keine Christen, die einfach nur glauben. Der Glaube ist für dich persönlich. Ja. Unsere Welt braucht Christen, die verstanden haben, dass sie die Botschafter an Christi Stadt sind, dass sie Gesendete sind und dass sie gleich wie Jesus an ihrem Arbeitsort, an ihren Familien, in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Stadt wirken können. Das, was wir verstehen müssen, ist das, und damit höre ich auf, was Jesus hier in Johannes 20 quasi als erstes seinen Jüngern gesagt hat, nachdem sie ihn sehen. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Amen. Musik